Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Fühlt ihr euch wohl, da wo ihr lebt? Eine große Frage, die wir von der Rheinischen Post mit euch beantworten wollen. Heimatliebe heißt unser großes Umfrageprojekt. Und wenn ihr im Berichtsgebiet der Rheinischen Post wohnt, also irgendwo zwischen Kleve, Wesel, Duisburg, Gladbach, Remscheid, Düsseldorf und Köln, dann meine Bitte, schenkt uns jetzt 10 Minuten eurer Zeit. Sagt uns eure Meinung. Macht mit bei unserer Online-Umfrage. Mit Schulnoten von 1 bis 6 bewertet ihr, wie es läuft bei euch im Ort. Familienfreundlichkeit, Sicherheit, Kultur, Gesundheit, Gastronomie, Wohnen und vieles mehr. Sagt uns, was besonders gut klappt und was ihr kritisch seht. Denn wir von der RP wollen nicht nur darüber berichten, was in der Region geschieht, sondern auch verstehen, wie ihr euch dabei fühlt. Wir wollen wissen, was ihr denkt, was ihr euch wünscht, was euch besorgt. Mitmachen lohnt sich übrigens noch aus einem anderen Grund. Jeder Teilnehmer bekommt das neue RP-E-Book Europameister. 3 Titel, 3 Jahre. Der Fußball und seine Zeit. 1972, 1980, 1996. Von Robert Peters geschenkt. Und kann dazu noch gewinnen. 500 Euro in bar oder Einkaufsgutscheine von Galeria, Douglas oder Rewe. Jetzt mitmachen. Noch bis zum 19. Mai. Die Umfrage und alle Infos findet ihr unter rp-online.de/heimatliebe. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Tonspur Wissen. Ich heiße Ursula Weidenfeld.
Ich sage immer, Hunger ist der Motor unserer Verhaltensevolution. Mit dem Aufkommen tierischer Ressourcen in der Ernährung und dann damit oder später der aktiven Bejagung von Tieren geht ja sehr, sehr viel einher mit weiteren Verhaltensänderungen. Wir haben ja nun wirklich nichts, um gut jagen zu können. Wir haben keine Fangzähne, wir sind nicht besonders schnell, wir sind nicht besonders stark. Und trotzdem fangen wir irgendwann an, Tiere zu jagen, die deutlich größer, schwerer sind als wir selber. Das macht übrigens keine andere Affenart.
Was taugt Paleo-Essen? Fragen wir einen Experten. Fragen wir Lutz Kindler.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Jede Woche finden wir interessante Themen aus der Wissenschaft. Sagen wir mal so, wir finden natürlich immer nur die Themen, die wir interessant finden. Wenn Sie Ideen und Fragen haben, Gebiete, um die wir uns unbedingt mal kümmern sollten, aus Kultur, Naturwissenschaften, Politik, schicken Sie mir eine Themenmail mit Ihren Wünschen. Ich freue mich drauf. Die Adresse tonspur@rheinische-post.de. Viele Menschen denken heute, die Ernährung der Steinzeitmenschen sei ganz viel gesünder gewesen als alles, was wir heute essen. Und deshalb versuchen die, möglichst viel Fleisch, Nüsse und Samen zu essen und möglichst wenig Brot, Nudeln und hoch zubereitete Speisen. Ist das wirklich schlau? Haben Steinzeitmenschen so gegessen, weil sie es wollten oder weil sie mussten? Welche Bedeutung hatte die Ernährung für das Sozialverhalten? Das alles erklärt mir jetzt Lutz Kindler vom Leibniz-Zentrum für Archäologie in Mainz und vom Monrepos, dem Archäologischen Forschungszentrum für menschliche Verhaltensevolution. Hallo Herr Kindler.
Hallo.
Was haben die Menschen denn früher gegessen und warum?
Also so wie wir uns heute ernähren, ist natürlich erstmal, müssen wir da zurückgreifen, erstmal natürlich das Phänomen der Entwicklung von Landwirtschaft und Viehzucht. Und was der Mensch davor gegessen hat, ist natürlich ein ganz langer Bereich. Wir reden da ja über 3 Millionen Jahre Menschheitsgeschichte, in dem der Mensch natürlich auch seine Ernährung entwickelt hat, sein Verhalten dazu entwickelt hat. Das heißt, was hat der Mensch gegessen, kann ich Ihnen gar nicht beantworten. Zunächst, ich kann es Ihnen als Entwicklung kurz skizzieren. Wir Menschen stammen von unseren Australopithecin-Vorfahren ab. Das sind, ja, so wollen Vorfahren auf dem Weg zu Menschen, die wir noch nicht Menschen nennen.
Die haben aber auch keine Affen mehr sind.
In dem Sinne nicht. Also Affen sind wir ja alle. Sie sind irgendwie so ein Bindeglied, wird es oft gesehen, zwischen den heute noch lebenden, modernen, großen Affen und uns Menschen. Diese Australopithecin eine von diesen Arten sind tatsächlich unser Vorfahr gewesen. Und diese Australopithecin hatten sich tatsächlich noch sehr vegetal ernährt. Also sehr viele Früchte, Wildgräser, bis hin zu Baumrinde und Ähnlichem kann man dort rekonstruieren. Bei den ersten Fossilien, die wir Mensch nennen, also Homo, die Gattungsnamen, den wir Menschen heute auch noch tragen, da sehen wir tatsächlich zunächst mal im archäologischen Kontext, dass diese Menschen sich aufgemacht haben, auch tierische Ressourcen in ihre Ernährung aufzunehmen. Ob sie diese Tiere jetzt selber gejagt haben oder unter natürlichen Umständen verendete Tiere konsumiert haben, das bleibt erstmal offen. Aber diese frühen Menschen sind schon mal auf den Geschmack der tierischen Ressourcen gekommen.
Lassen wir mal einen Punkt machen hier und sagen, also der Australopithecus africanus, also der menschliche Vorläufer, den wir in Afrika verorten, das ist ungefähr 3 Millionen Jahre her. Der hat sich vor allem von Pflanzen ernährt und von dem, was er gefunden hat. Und der Übergang zu Menschen, über welchen Zeitraum reden wir da, ist auch ein Übergang zu einer anderen, nämlich mehr fleischähnlichen, fleischlastigen Ernährung. Wann ist das passiert?
Von rund 2,5 Millionen Jahren geht das ungefähr los.
Und warum hat er das auf einmal gemacht? Ich meine, man könnte ja auch sagen, Früchte, Samen, Baumrinde, schmeckt super, ist immer da in Afrika, kann man auch dabei bleiben?
Kann man dabei bleiben. Das ist tatsächlich das ist eigentlich auch die Frage, die uns Archäologen umtreibt. Weil zunächst mal finden wir es heute natürlich, ne, wir haben ja gerade Sommer, ne, am Grill stehen, Fleisch essen ist ganz toll, Fleisch schmeckt super.
Und nicht für alle, aber
für nicht viele. Für alle, aber ja, natürlich. Aber tatsächlich ist es so, dass wir auf der einen Seite, ich sage immer, Hunger ist der Motor unserer Verhaltensevolution. Mit dem Aufkommen tierischer Ressourcen in der Ernährung und dann damit oder später der aktiven Bejagung von Tieren geht ja sehr, sehr viel einher mit weiteren Verhaltensänderungen. Wir Menschen sind ja, wenn wir uns beide jetzt hier so im Podcast, weil keiner wird uns sehen, aber wir sehen uns gerade bei der Aufnahme, wir haben ja nun wirklich nichts, um gut jagen zu können. Wir haben keine Fangzähne, wir sind nicht besonders schnell, wir sind nicht besonders stark und trotzdem fangen wir irgendwann an, Tiere zu jagen, die deutlich größer, schwerer sind als wir selber. Das macht übrigens keine andere Affenart. Und das können wir ja nur mit technischen Hilfsmitteln. Wir brauchen also entsprechende Waffen oder Vorrichtungen. Wir können es wahrscheinlich auch nicht alleine, sondern brauchen dazu natürlich Kooperationen in Gruppen, die koordiniert werden müssen. Und da sehen wir schon, das setzt so ein ganzes Potpourri an kognitiven und auch organisatorischen Fähigkeiten voraus, um überhaupt erfolgreich als Jäger unterwegs zu sein.
Wenn wir hier nochmal so einen Punkt machen, dann könnte man sagen, der Australopithecus africanus, also der letzte Nicht-Menschen-Vorläufer des Menschen, war eher ein Pflanzenverzehrer, hat das gegessen, was er gefunden oder sie gefunden hat und was sich so dargeboten hat, wenig Fleisch. Und dann gibt es eine Klimaveränderung wahrscheinlich, es wird kühler, es wird trockener und die Menschen fangen an, in einem offeneren Gelände zu sehen, hey, hier gibt's ja auch Fleisch. Und das hat eine Veränderung auch des Verhaltens zur Folge. Die werden sozialer, weil sie zusammenarbeiten müssen.
Genau. Also da spielt natürlich auch klimatische Veränderungen. Wir reden da jetzt gerade in dieser Frühzeitpunkt der Menschwerdung vor allen Dingen über die Entwicklung afrikanischer Savannen mit Beginn des eiszeitlichen Klimas, in dem die tropischen Wälder, Regenwälder, Galeriewälder weiter zurückgedrängt worden sind und sich vor allen Dingen so Gras- und Savannenlandschaften ausgebreitet haben. Und im Zuge dessen waren offensichtlich tierische Ressourcen auf einmal eine mögliche Alternative, um in diesen Habitaten haushalten zu können und sich ernähren zu können.
Und dann hat sich auch noch ergeben, dass die Menschen nicht mehr oder dass der Mensch sich aufgerichtet hat. Und nach vorne gekommen.
Das ist so ein Prozess, der geht so vor 2,5 Millionen Jahren los. Also die ersten Vertreter, die wir Homo nennen, unserer Vorfahren, die waren noch relativ klein, so 1,40 groß und hatten auch noch nicht so den Körperbau, den wir Menschen heute haben. Zum Beispiel, die hatten noch keinen tonnenförmigen Rippenkasten, das war alles noch eher so triangulär, wie wir es auch von Schimpansen kennen. Das ist ein längerer Prozess, der vielleicht auch 1 Million Jahre gedauert hat, bis auch der ganze Körper umgeformt worden war. Und tatsächlich sehen wir danach auch erst, das ist dann so vor 1,7, 1,8 Millionen Jahren, Menschen im Fossilbeleg, die tatsächlich also unterhalb des Schädels so aussehen wie wir, mit sehr, sehr langen Beinen. Und Und die archäologischen Fundstellen geben auch gute Hinweise darauf, dass diese Menschen dann auch aktiv gejagt haben.
Das Jagen großer Tiere, das Fleischessen, das in Gruppenjagen geht auch zusammen und gleichzeitig entwickelt sich eben auch so ein Körperbau mit langen Extremitäten, also langen Beinen, langen Armen. Die Arme brauchte man wahrscheinlich, um Speere werfen zu können, oder? Hatte man schon Speere damals?
Ja, das ist immer das Problem in der Archäologie, wenn man mit botanischen Resten, weil Speere macht man ja aus Holz, das erhält sich natürlich nicht gut über lange Zeit. Die ältesten Speere, die wir haben, sind hier aus Deutschland, aus Schöningen, die sind so 400.000 Jahre alt. Aber das ist letztendlich eine Erhaltungsfrage. Das ist ja nicht so, dass wir sagen können, hey, wir haben den ältesten Speer gefunden, vorher gab es die nicht.
Hat den Menschen das Fleisch denn geschmeckt, was sie dann auf einmal, also ich meine, uns ist ja klar, wir reden hier immer über Zeiträume von Millionen Jahren, da hat nicht einer gestern noch Nüsse gegessen und ist heute einen Mammut, sondern das geht eben über sehr, sehr lange Zeiträume der Evolution. Aber warum hat denen denn auf einmal das Fleisch geschmeckt?
Also für unser, ich versuche es gerade schon zu skizzieren, also für unser soziales Verhalten, unser gemeinschaftliches Verhalten, kann man das gar nicht hoch genug schätzen, die Entwicklung der Großwildjagd. Wenn wir uns jetzt auf ernährungsrelevante Aspekte beziehen, sieht das Ganze ganz anders aus. Vielleicht unterstreicht das auch nochmals deutlich diesen sozialen Charakter. Wir Menschen sind nicht in der Lage, physiologisch große Mengen an Proteinen, das ist, sagen wir, mehr als 33% unserer oder 35% unseres täglichen Aufnahme von Makronährstoffen, also Fette, Kohlenhydrate und Eiweiße. Das ist limitiert, das können wir nicht metabolisieren. Das macht uns krank.
Also wir können es nicht speichern, wir können es nicht verwerten.
Es macht uns krank. Also es sättigt uns nicht mehr. Das ist aus frühen Berichten in Nordamerika, als die ersten Trapper da mit den Fairtrade Companies und so durch die Länder gezogen sind, ganz deutlich beschrieben worden, dass eine Krankheit namens Kaninchenhunger, die daraus resultiert, wenn man immer nur proteinreiches, aber sehr mageres Fleisch isst. Und Tiere bestehen fast ausschließlich aus Proteine. Da ist kaum Fett drin, da sind auch keine Kohlenhydrate drin. Also ernährungsmäßig ist das Töten oder Jagen von Tieren zur Ernährung, weil es einfach so viele Proteine hat, ich will nicht sagen Unsinn, aber ich schaffe damit so viel Proteine mit einem Jagdevent, wenn ich ein großes Tier jage, dass ich entweder das gar nicht komplett konsumieren kann oder ich muss es dann durch andere Lebensmittel mit Kohlenhydraten und Fetten komplementieren oder supplementieren. Deswegen, dieses Jagen hat ernährungsmäßig, brauche ich das nicht.
Aber warum hat man es dann gemacht?
Ich glaube, ja, warum hat man es dann gemacht? Und vor allen Dingen über so einen langen Zeitraum. Ich glaube, die sozialen Komponenten sind da immens wichtig.
Also Sie würden jetzt sagen, die haben nur gejagt, damit sie was zusammen machen können?
Ich glaube, der Erfolg der Jagd, vor allen Dingen, dass das so lange, fast 3 Millionen Jahre lang unserer Geschichte bestimmt hat, ist fast ausschließlich, soweit würde ich gehen, fast ausschließlich in den sozialen Komponenten zu finden und weniger in den ernährungsrelevanten.
Ja. Und auch weniger in der Klimaveränderung. Man sagt ja eben immer, dass durch die Eiszeit, also die Erdabkühlung in bestimmten Phasen eben einfach mehr Fleisch als Gemüse zur Verfügung stellen.
In manchen Bereichen der Welt bestimmt schon. Gucken wir uns die Menschheitsentwicklung in Afrika an. Seit 1 Million Jahre fangen die Menschen an, auch Eierteile außerhalb Afrikas zu besiedeln. Je weiter man nach Norden kommt, gerade im extrem eiszeitlichen Klima da, wird das natürlich mit den Wachstumsperioden sehr, sehr schmal, was Pflanzen angeht. Und natürlich sind Pflanzengesellschaften je nach Klimazone unterschiedlich verteilt. Was aber immer da sind, sind Tiere. Also diese Fokussierung auf Tiere macht den Menschen natürlich auf einer Seite aber auch frei, andere Räume zu nutzen, weil dort natürlich die Tiere, die sie kennen, mit denen sie umgehen können, vorhanden sind. Da ist zumindest mal eine Nahrungsreserve schon bekannt.
Und eben eine sehr nahrhafte, also Fleisch, tierische Fette, tierische Proteine haben ja eben viel mehr Kalorien auch und viel mehr Bums als wenn man einen Salat isst.
Das Gute macht die Menge aus. Aber wie gesagt, wir sind, was das angeht, sind wir seit nochmal, wir sind von der Physiologie her beschränkt. Also es ist auch eigentlich egal, wo die Proteine herkommen, ob sie jetzt von den Tieren kommen oder ob sie aus Pflanzen generiert werden. Aber bei Tieren sind sie schon mal da.
Sie haben schon gesagt, Nahrung, Hunger ist einer der wesentlichen Motoren der menschlichen Entwicklung. Wie entwickelt sich der Mensch unter solchen Bedingungen? Was macht er jetzt anders als früher?
Also aus unseren archäologischen Zusammenhängen können wir so sehen, ich sag mal so vor 400.000 Jahren wird das relativ deutlich, dass Feuer gewöhnlich an archäologischen Fundstellen genutzt wird. Also das gehört zum Standardrepertoire archäologischer Fundstellen. Und gleichzeitig sehen wir auch erste Hinweise darauf, dass Menschen anfangen, ja, in größeren Gemeinschaften auch größere Tierherden zu jagen. Also wenn wir vorher immer nur sagen können, ja, hat man vielleicht mal hier ein Tier und da ein Tier erlegt, sehen wir jetzt schon, das sind so einmalige oder mehrmalige Events, wo gleich mehrere Individuen gejagt werden. Das heißt also, was dann an Nahrungsmitteln reinkommt, auf einem Schlag ist deutlich erhöht. Und das sind dann offensichtlich der Niederschlag, dass da ja mehrere oder größere Gruppen miteinander kooperieren und dann am Ende natürlich auch die Nahrung aufteilen.
Und hat es auch damit zu tun, dass die Tiere nur noch zu bestimmten Jahreszeiten durchkommen sozusagen? Also dass die Menschen im nördlichen Europa darauf warten müssen, dass die kommen?
Nee, also die Tiere sind ja schon vor Ort. Natürlich sind die migratorisch und ziehen von A nach B, von Nord nach Süd oder von Ost nach West und grasen sich da sozusagen so durch die Eiszeitsteppe. Aber das zu antizipieren und zu wissen, wann sind denn die Tiere an welchem Ort, auf ihren Routen, wo sind gute Gelegenheiten, Tiere zu jagen, an Wildwechseln, an Flussübergängen, an Furten oder an Engstellen in der Landschaft, das können wir den Leuten schon zutrauen, dass sie, also die topografische Lage archäologischer Fundstellen liegt das auch nahe. Also das ist aber, das meine ich auch mit den kognitiven Fähigkeiten und dem Wissen über Landschaften, das Menschen errungen haben müssen, um erfolgreich zu jagen, setzt alles dies voraus. Also die kennen das Gebiet, in dem sie leben, sehr, sehr gut und auch die Tiere, die darin leben und was die da machen.
Und Sie haben eben schon gesagt, wenn man mit größere Gruppen an Tieren jagt, dann teilt man hinterher die Beute auf, also man verhält sich sozial. Wann fängt man denn an, darüber nachzudenken, was mache ich denn damit, dass ich morgen, übermorgen in 14 Tagen und einem Monat auch noch Fleisch habe?
Also deswegen sagte ich das gerade im Zusammenhang mit Feuer wird auf einmal wichtig. Jetzt können wir das archäologisch nicht eins zu eins übertragen. Das sind erstmal Koinzidenzen. Also Nahrungsmittelvorbereitung, Haltbarmachung und Ähnlichem liegt da natürlich nah. Feuer ist ja da eine Möglichkeit, damit umzugehen, Sachen zu kochen oder zu rösten oder Ähnliches. Es gibt auch andere Möglichkeiten, Sachen haltbar zu machen. Aber das hinterlässt erstmal archäologisch nicht unbedingt einen Niederschlag. In der Regel gehen wir ja immer davon aus, dass so eine Jäger-Sammler-Gruppe im Eiszeitalter, das sind so 25 Leute, das ist so aus der Ethnographie genommen und die sehen wir dann im Grunde vor unserem geistigen Auge immer durch solche eiszeitlichen Landstreifen streichen und sich heute hier, morgen dort zu ernähren. Das ist ja irgendwie auch ganz nett. Wir haben in einer etwas jüngeren Fundstelle aus der Zeit der Neandertaler vor 125.000 Jahren, das ist die letzte Warmzeit, also im Grunde eine Klimaphase ähnlich unserer heutigen, also in Europa im Grunde Urwälder hatten, konnten wir letztendlich Anfang dieses Jahres nachweisen, dass dort wiederholt, immer wieder über längere Zeit, große europäische Waldelefanten, die sind heute ausgestorben, gejagt worden sind. Die waren riesig. Die waren also bis zu 14 Tonnen schwer, fast 5 Meter groß. Nimmt man mal so ein normales, erwachsenes Männchen mit 10 Tonnen, sind das auf einen Schlag, um eine Zahl zu nennen, über 6 Millionen Kilokalorien, hauptsächlich Proteine. Da komme ich natürlich mit einer Gruppe mit 25 Leuten irgendwie nicht mehr ganz gut im freien Kopf zurecht, wie sich 25 Leute damit ernähren sollten, weil das Fleisch verrottet irgendwann. Da müssen wir wirklich davon ausgehen, dass da entweder natürlich größere Gruppen beteiligt sind, dass das tatsächlich, also dass man sich zusammen sammelt in größeren Gruppen, um zu jagen. Und was natürlich auch jetzt im Raum steht, ist, wie kann man solche Nahrung vorrätig machen? wie geht man damit um? Das ist jetzt für uns Archäologen sozusagen erstmal jetzt der nächste Schritt. Wie können wir so etwas überhaupt im archäologischen Kontext nachweisen? Da müssen wir vor allen Dingen erstmal Mittel und Techniken entwickeln, um dahin zu kommen. Naheliegend ist es.
Haben Sie schon eine Idee dazu?
Ja, also erstmal so über den das archäologische Fundstellen müssen wir besser auflösen in Zeit und in Raum, dass wir auch besser wissen, wie viel Zeit ist eigentlich vergangen, wenn wir da an manchen Fundstellen liegen ja teilweise hunderte, also Reste von hunderten von Tieren. Oder sind das wirklich hunderte von Jahren oder Tausende? Oder sind es manchmal, das ist wirklich nur ein, zwei oder drei oder vier Jahre? Das wird uns ja schon mal weiterhelfen zunächst mal. Und da muss man ein bisschen in die Labormethoden versuchen reinzukommen, um zu sehen, dass man aus dem Knochen tatsächlich extrahieren kann, ob die auf geringerer Temperatur erhitzt worden sind, weil verbrannte Knochen helfen uns ja auch nicht, weil wer ist schon verbrannt? Also wenn ein Knochen verbrannt ist, ist alles, was drumherum ist, auch verbrannt. Also das ist wahrscheinlich weniger mit der Nahrungsherstellung in Zusammenhang zu bringen, sondern eher damit, dass man versucht, Müll zu entsorgen. Also da steht noch einiges an, aber ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir das auch demnächst sehen werden. Ja.
Wenn Sie sagen, die haben in Gruppen gejagt, interessiert mich natürlich. Und Sie haben auch gesagt, Sie sehen so Gruppen, Jägergruppen vor dem geistigen Auge, die dann da eben durch die Gegend streifen und nach großen Tieren Ausschau halten. Waren das nur Männer? Also sehen Sie nur Männergruppen oder sehen Sie auch Frauen, also Frauengruppen?
Wir sehen weder Männer noch Frauen. Sehen wir nicht, wir wissen nicht, ob das nur Männer, nur Frauen waren. Ich würde nur davor warnen, zu meinen, es hätte schon ein Rollenverständnis gegeben, so wie wir es heute kennen und auch bei heutigen Jägern und Sammlern kennen. Auch die sind ganz am Ende einer sozialen Entwicklung, die natürlich dann auch die Arbeitsteilung irgendwann immer stärker und immer weiter durch ihre Gemeinschaften durchexerzieren. Was wir wissen, ist, dass es wohl offensichtlich zunächst mal eine Unterscheidung, was sozusagen gemeinschaftliche Arbeit angeht, zwischen unterschiedlichen Altern gegeben hat. Nicht unbedingt zwischen Männern und Frauen, sondern dass gewisse Altersstufen im Laufe des Lebens sich mehr, um den Haushalt gekümmert haben und andere mehr um die Akquise. diese Arbeitsteilung durch die Geschlechter ist möglicherweise erst ein relativ junges Phänomen.
In dem Moment, wo Menschen dann angefangen haben, sesshafter zu werden, also nicht mehr durch die Landschaft zu ziehen und den Tieren zu folgen, sondern da zu bleiben, wo sie sind und die Tiere selbst zu züchten und das Getreide oder die Samen selbst anzubauen, die sie essen wollen, hat das so nochmal eine Veränderung im Sozialverhalten, eben auch was die Rollenmuster angeht, gebracht? Weiß man da was?
Ja, also ich denke, dass also gerade die Rollenmuster, so wie wir sie heute kennen, die ist in erster Linie in diesem Zusammenhang zu suchen. Das denke ich schon. Dadurch, dass man viel stärker hausgebunden ist, dass man die Arbeit immer weiter aufteilen muss. Und wir sehen dann ja auch deutliche Probleme, die dann damit einhergehen, mit dieser Sesshaftwerdung. Wir sehen über das ganze Eiszeitalter sehen wir keine Mangelerkrankungen bei Menschen, Männern wie Frauen. Wir sehen im Grunde dass Menschen ein gutes, hohes Alter erreichen können. Nicht nach heutigen Standards, sondern nach eher so mittelaltertlichen Standards.
Und das war also was?
Neandertaler, die Skelett haben wir ja reichlich. Da sind viele dabei, die 49, 50, 55 geworden sind. Die waren dann zwar schon relativ alt, aber man sieht, dass die ein hartes Leben hatten. Also Arthrose ist da gang und gäbe. Aber solche Sachen wie Vitamin D-Mangel, Skorbut, also Vitamin C-Mangel, Wachstumsstörungen in der Kindheit und Ähnlichem, das kommt erst massenhaft vor mit der Sesshaftwerdung und mit Ackerbau und Viehzucht. Zunächst mal. Also diese Art von sagen wir, Zivilisationskrankheiten, die sind tatsächlich als Jägersammler im Eiszeitalter nicht existent.
Da sind wir jetzt bei dem wirklich spannenden Punkt, den ja viele Menschen bewegen in ihrem Herzen und auch wenn sie einkaufen gehen, nämlich die Frage, Sie sagen, dass dieses Paleo-Essen, also das Essen in der Zeit der Jäger und Sammler, offenbar jedenfalls so ausgewogen und gesund war, dass diese Menschen für die damaligen Verhältnisse verdammt alt geworden sind. Würden Sie sagen, das ist heute immer noch so? Also sind die Paleo-Leute auf der richtigen Spur?
Puh, also ich muss ehrlich sagen, ich empfinde, dass diese Diskussion um Paleo und auch um wie ernähre ich mich richtig, das hat sehr viel mit persönlichen Präferenzen zu tun. Und jeder, ist auch richtig, jeder soll sich ja auch das stricken, was er braucht. Wenn wir versuchen, tatsächlich zu rekonstruieren, was wurde denn in dieser langen Epoche des Eiszeitalters so gegessen? Dann haben wir, je nach Simulation in unterschiedlichen Landschaften, so im östlichen Afrika, wo wir Menschen entstanden sind, vielleicht einen deutlich erhöhten Protein- und Fettanteil im Essen. Also das sind dann, sag ich mal, so 30% Proteine, 30% Fette, 40% Kohlenhydrate. Das weicht schon deutlich davon ab, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, ist aber jetzt auch noch weit davon entfernt, dass man sagt, meines Erachtens, das ist eine riesige andere oder riesige Umstellung von der Ernährung. Also mehr Proteine, um das zu supplementieren, ein bisschen mehr Fette. Damit kann man alt werden, damit, aber ich glaube, dass es auf 10% mehr oder weniger Proteine am Ende des Tages, was ein glückliches Leben anmachen und auch ein gesundes Leben nicht ausmacht. Ich glaube, da sind eher andere Lebensumstände viel, viel relevanter, die uns das Leben schwer machen, als die Frage, wie viel Proteine lasse ich zu in meinem
Herr Kindler, das tröstet mich total. Ja. Vielen, vielen Dank dafür. Und man muss, glaube ich, auch immer natürlich anmerken, dass sich die Menschen, Jäger und Sammler, eben einfach auch verdammt viel bewegt haben im Vergleich zu denen, die heute unterwegs sind.
Natürlich, das ist das eine. Und das andere ist natürlich, wir hantieren heute sehr, sehr viel mit synthetischen Ernährungsbestandteilen. Und zwar auch in allen Bestandteilen, auch Proteine, Fette und Ähnlichem. Und wahrscheinlich sind es eher die uns auf lange Sicht Probleme machen, als die sozusagen die natürlichen Äquivalente.
Und man muss eben auch sagen, dass natürlich 45 Jahre oder 49 Jahre aus heutiger Sicht eben nicht besonders alt sind. Heute ist das Durchschnittsalter deutlich
aus heutiger Sicht natürlich aus heutiger Sicht bestimmt nicht.
Genau. Herr Kindler, vielen Dank für die Erklärung, vielen Dank fürs Erzählen, wie Menschen zu ihrer Nahrungs- oder zu ihrem Nahrungsmuster gekommen sind. Das war total spannend. Dankeschön.
Okay, bitteschön.
Und ich fände es natürlich auch total interessant zu erfahren, was Sie darüber denken. Was ist Ihre Meinung? Sagen Sie uns die am besten auf X, das ist das, was früher Twitter war. Erwähnen Sie dabei doch bitte gerne die @leibnizwgl und @rponline. Ich bin auf Twitter @dastutmannicht. Und nächste Woche sind wir wieder da und die neue Folge gibt's dann ab Donnerstagnachmittag. Danke fürs Zuhören und bis bald.